Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Dass Herr Bach, der immerhin mal über das Bundesverfassungsgericht ja promoviert hat, einen solchen schamlosen Bruch des Rechts überhaupt befördert hat im letzten Jahr, das ist für mich schon besorgniserregend und sollte zu denken geben.
Das sagt Viktor Winkler. Er ist Wirtschaftsanwalt und Sanktionsexperte und er spricht gleich ausführlich mit mir über die Rechtmäßigkeit von vermeintlichen Sportsanktionen und Versäumnissen im aktuellen Diskurs zur vom IOC-Präsidenten Bach angestrebten Rückkehr der derzeit suspendierten Sportlerinnen aus Russland und Belarus. Ich bin Asta Travol und habe für diese Sendung noch drei wichtige Themen mitgebracht. Rechnungsprüfer beim Biathlon-Weltmeister-Gastgeber Oberhof. Australien will Saudi-Arabien nicht als FIFA-Sponsor für die Fußball-WM und Ostdeutschland kämpft, ein Kommentar zum Kampfsport-Event in Leipzig, das gerade läuft. Wir hätten noch einmal 90 Minuten spielen können und immer noch kein Tor gemacht. So frustriert hat sich Stuttgarts Verteidiger Waldemar Anton nach der 0:2 Heimpleite gegen Werder Bremen gegeben. Die Stuttgarter Krise hält also auch unter Trainer Labbadia immer noch weiter an. Detlef Lindner.
Das war unterhaltsam und intensiv, teilweise ein offener Schlagabtausch. Am Ende mit einem verdienten Sieger, denn Werder war effizienter, Stuttgart zeigte aber eine gute Partie, offenbarte aber mal wieder im Abschluss seine Schwächen. Bremen schlug dann nach einer knappen Stunde durch Jens Stays erstes Bundesligator zum 1:0 zu. Wenig später schlenzte Marvin Ducksch in seinem 50. Bundesligaspiel herrlich aus 20 Metern zur unhaltbaren 2:0-Führung. Stuttgart versäumte es in der Anfangsphase zum Erfolg zu kommen, ließ viele Chancen liegen. Der VfB bleibt in diesem Bundesligajahr weiter ohne Sieg. Bremen schielt mit einem Auge nach oben, gewinnt zum ersten Mal seit 2013 wieder in Stuttgart.
Und zwischen dem VfL Wolfsburg und dem FC Bayern München steht es aktuell 1:4. Nach Abpfiff folgt hier gleich der Spielbericht dazu. Die Tore, die bisher gefallen sind, 4 für die Münchner Bayern. 2-mal Coman, 1-mal Müller, 1-mal Musiala. Joshua Kimmich ist in der 54. Minute vom Platz gestellt worden mit einer roten Karte. Und den bisherigen Ehrentreffer für Wolfsburg erzielt in der 44. Minute Jakob Kaminski. In der zweiten Fußball-Bundesliga konnten die beiden Hamburger Vereine punkten. St. Pauli gewinnt 2:0 gegen Hannover 96 und mit genau diesem Ergebnis festigt auch der HSV seine Position hinter Tabellenführer Darmstadt 98. Matthias Drüge zur Partie in Rostock.
Die drei Punkte sind wichtig. Es ist egal, wie das Tor fällt, freut sich HSV-Mittelfeldmotor Ludovic Reis über den zweiten Sieg in diesem Jahr. Ihm flipperte 5 Minuten vor dem Pausenpfiff der Ball vor die Füße. Reis schoss ihn zur leicht verdienten Hamburger Führung durch die Beine von Hansa-Keeper Kolke ins Tor. Nach dem Seitenwechsel war es Kolke, der die Vorentscheidung verhinderte, als er einen Dompe-Schuss aus kurzer Distanz sehenswert an die Latte lenkte. Danach traf Hansa gleich zweimal standen die Torschützen aber im Abseits. Als Hansa in Unterzahl hinten aufmachen musste, nutzte der nervenstarke HSV einen Konter zum 2:0 Auswärtssieg. Die Hamburger sind mit dem zweiten Erfolg in diesem Jahr weiter auf Kurs Bundesliga. Hansa bleibt nach der zweiten Niederlage hintereinander abstiegsgefährdet.
Fehlt noch die Zweitligapartie zwischen Magdeburg und Karlsruhe und die ging 1:1 unentschieden aus. In der Frauenfußball-Bundesliga musste die Partie zwischen Turbine Potsdam und Bayern München abgesagt werden. Der Platz war gefroren und unbespielbar. Ansonsten brachte der 11. Spieltag diese Ergebnisse. Hoffenheim bezwang Duisburg 7:0. Bayer Leverkusen verlor 0:2 gegen Werder Bremen und zum Ende der Hinrunde hat der Tabellendritte Eintracht Frankfurt beim SV Meppen mit 1:0 gewonnen. Jessica Sturmberg mit der Partie.
Ein sehenswerter Treffer in der 39. Minute der slowenischen Nationalspielerin Lara Prasnica brachte die Frankfurterinnen verdient in Führung. Prasnica nutzte im Strafraum eine Lücke in der Meppener Abwehr, die ansonsten sehr gut verteidigte. Die Eintracht-Frauen hätten in der 55. Minute mit einem Handelfmeter ihren Vorsprung ausbauen können. Allerdings hielt Meppens Torhüterin Laura Sieger den schwach geschossenen Elfmeter von Nationalspielerin Laura Freigang. Trotzdem war Trainer Nikolaus Anautis zufrieden mit der Leistung seines Teams.
Ich finde, wir haben hochverdient gewonnen. Wir haben ein sehr schönes Tor gemacht. Die Räume waren sehr eng natürlich heute. Der Platz war jetzt auch nicht optimal zu spielen. Aber ich finde, die Mädels haben es gut gemacht. War ein guter Einstieg in dieses Jahr. Und wir krönen die beste Hinrunde seit 9 Jahren. Von daher bin ich zufrieden.
Die Meppnerinnen drehten in der zweiten Hälfte, auch gepusht durch den gehaltenen Elfmeter, nochmal auf. Vor allem In der letzten Viertelstunde kamen sie noch einmal gefährlich vor das Frankfurter Tor. Kapitänin Lisa-Marie Weiß war enttäuscht, dass sich die engagierte Leistung nicht auszahlte.
Ja, natürlich ist es enttäuschend, dass man nach so viel Kampf und Mühe, so viel Anstrengung 90 Minuten lang und dann, nichts Ertragbares dabei rauskommt. Aber im Endeffekt können wir trotzdem stolz sein. Ich glaube, 1-0 gegen Frankfurt zu verlieren, lässt sich sehen. Aber im Endeffekt können wir uns davon nichts kaufen. Wir müssen einfach jetzt die nächsten Spiele weitermachen und an der Leistung anknüpfen. Und ich denke, dann kommen auf jeden Fall unsere nötigen Punkte, die dann uns zum Klassenerhalt bringen.
Meppen ist auf Rang 8. Die Frankfurterinnen rücken auf Tabellenplatz 2 vor.
Und Tor für den VfL Wolfsburg 2-4, weil Matthias Swanberg in der 81. Minute trifft. 2-4 also gegen den FC Bayern München. Im Sommer freuen sich die Fußballerinnen des DFB auf ihre Weltmeisterschaft. In Australien und Neuseeland geht es in der Vorrunde gegen Marokko, Kolumbien und Südkorea. Die gastgebenden Fußballverbände selbst sind aber derzeit gar nicht mehr so happy, seitdem bekannt wurde, dass die Tourismusbehörde Saudi-Arabiens als WM-Sponsor gehandelt wird. Der Ärger über diese Pläne der FIFA ist groß, Down Under, berichtet Andreas Stummer.
Es war eigentlich eine gute Woche für die Frauenfußball-WM in Australien und Neuseeland. Der Kartenvorverkauf knackte die 500.000-Ticket-Marke. Die Nachfrage nach dem Eröffnungsspiel der Australierinnen war so groß, dass sie in das 83.000-Zuschauer-Olympiastadion von Sydney verlegt wurde. Doch seit bekannt wurde, dass die FIFA die saudi-arabische Tourismusbehörde als einen der Sponsoren der Frauen-WM akzeptiert hat, steht der Fußball bei den Gastgebern Australien und Neuseeland eher im Abseits.
We don't want them selling themselves here. In Saudi Arabia, they execute gay people.
Wir wollen nicht, dass sich Saudi-Arabien hier anpreist. Dort werden Homosexuelle hingerichtet und Regimekritiker gefoltert, sagt der Radiojournalist Neil Mitchell. Frauen haben so gut wie keine Rechte. Menschenrechte sind ein Fremdwort. Wir sollen ein Land bewerben, das eine internationale Schande ist.
We're being asked to help promote a country that should be an international disgrace.
Das australische Frauenteam steckt mitten in der Vorbereitung für den Cup of Nations. Das Protestieren übernahmen andere. Der australische Fußballverband, die Menschenrechtsorganisation Amnesty International, Frauen- und LGBTQ+-Gruppen, Ex-Spielerinnen und Spieler. Craig Foster, der frühere Kapitän der Socceroos, warnte vor einem Ausverkauf westlicher Prinzipien.
You know, you're talking about a couple of billion viewers here, and yet we have to compromise on our most basic values in order to get paid a dollar more.
Die WM wird über eine Milliarde Fernsehzuschauer haben und wir sollen für ein paar Dollar mehr unsere grundlegendsten Werte kompromittieren? Nie im Leben. Ganz Australien ist stolz auf das Turnier. Einfach das Geld nehmen und uns stumm und blind stellen, das werden wir nicht tun.
And to just take the money and stay silent and blind, then we won't do it.
Fans haben eine Petition gestartet, um die FIFA dazu zu bringen, den Deal mit den Saudis wieder aufzukündigen. Seit der Vergabe der Männer-WM nach Katar wissen wir, Geld regiert nun mal FIFAs Welt, meint die Fußballjournalistin Rachel O'Sullivan. Aber Saudi-Arabien als Sponsor der Frauen-WM, das sei, als würde McDonald's eine Kampagne zu gesünderer Ernährung finanzieren.
I can understand that we need investment in the game, but I do feel like there should be a line.
Der Frauenfußball benötigt finanzkräftige Investitionen, aber wenn es um moralische Grundsätze geht, sollte eine rote Linie gezogen werden. Der Sport wächst und wächst, auf der aktiven wie auf der Zuschauerseite. Der Frauenfußball braucht nicht so verzweifelt Geld, dass er sich so erniedrigen und für Sportswashing missbrauchen lassen müsste.
And I just don't think the women's game is that desperate for funding that it needs to bow down to something like this and to kind of facilitate sportswashing.
Kopfschütteln, Enttäuschung und Ärger auch in Neuseeland. Sportminister Grant Robertson verlangte schriftlich von der FIFA eine Erklärung und beschwerte sich, wie die Australier, darüber, dass die Gastgeberländer nicht konsultiert wurden. Für die ehemalige neuseeländische Nationalspielerin Rebecca Soden hat die FIFA damit auch noch den letzten Rest an Glaubwürdigkeit verspielt.
All fans, women's sports community, even the general public just see this as a gross misalignment when it comes to brand sponsorship.
Fußballfans, alle Frauensportverbände und die breite Öffentlichkeit halten diesen Sponsorendeal für mehr als unpassend. Die FIFA verkauft das letzte bisschen Seele an ein frauenverachtendes Regime, obwohl FIFA behauptet, bei der WM Frauen auf der Weltbühne feiern und voranbringen zu wollen. Mit diesem Sponsor nimmt ihnen das in Neuseeland niemand mehr ab.
This gap in brand alignment is just too big of a gap for people to reconcile.
Es ist nicht bekannt, wie viele Millionen der Deal mit den Saudis für die FIFA wert ist. Zum ersten Mal wurden die Sponsorenrechte für die Männer- und Frauen-WM getrennt ausgehandelt. Es wäre an der Zeit, dass die Frauen ihren eigenen Weltverband bekommen, schlägt Journalistin Rachel O'Sullivan vor. Sie hofft, dass die Fußballerinnen nicht so klein beigeben wie die Männer bei der Armbindensaga in Katar. Allen voran die australischen Gastgeberinnen.
We saw the men's team make quite a strong political statement in the lead up to the Qatar World Cup.
Das australische Männerteam gab ein starkes politisches Statement vor der WM in Katar ab. Die Frauenmannschaft hat etwas Ähnliches angedeutet. Fußballerinnen sind lautstarke Aktivistinnen für Frauenbelange. Sie werden diese Sache an die große Glocke hängen. Und ich bin sicher, andere Verbände und andere Mannschaften werden das auch tun.
And I would expect to see people flagging this as a major issue. And to hear something from the federations and from other teams too.
Soweit der Bericht von Andreas Stummer. Und beinahe hätte ich von der Wolfsburger Aufholjagd sprechen müssen, aber der Kölner Keller hat den 3:4 Anschlusstreffer zurückgenommen. Das Tor zählt also nicht. Es bleibt beim 2:4. Wolfsburg liegt hinten, der FC Bayern führt. Wie umgehen mit russischen und belarussischen Athleten im Sport? Das ist aktuell die große Diskussionsfrage im internationalen Sport. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, plädiert ja für eine Rückkehr der Sportler, etwa bei den Olympischen Spielen in Paris 2024, als neutrale Athleten ohne Landesfahne und Hymne. Das ukrainische Nationale Olympische Komitee hat angekündigt, in diesem Fall über einen Boykott der Spiele nachzudenken. Vorgestern noch hatten sich die Sportfunktionäre getroffen und entschieden, zunächst international weiter auf den Ausschluss russischer und belarussischer Athleten hinzuwirken und in 2 Monaten über einen möglichen Boykott zu entscheiden. Bei vielen Sportlern kommt das nicht gut an. Christian von Stülpnagel fasst zusammen.
Władysław Heraskiewicz ist kurz nach der Sitzung des ukrainischen Nationalen Olympischen Komitees enttäuscht und wütend.
Ich bin nicht glücklich, weil alles zu lange dauert. Jeden Tag bringen wir auf dem Schlachtfeld so große Opfer. Unsere besten Athleten sterben an der Front. Und gleichzeitig kann sich das NOK nicht zu einer starken Entscheidung durchringen.
Der Skeletonfahrer hat sich seit Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine auch international zu einer lauten Stimme des ukrainischen Sports entwickelt. Von der NOK-Sitzung am Freitag hätte er sich ein klares Bekenntnis zu einem ukrainischen Boykott der Pariser Spiele gewünscht, sollten russische und belarussische Athleten antreten. Denn viele von ihnen seien Teil des Militärs.
Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie ich mit einem Sportler aus Russland oder Belarus in der gleichen Arena stehen soll, der die Armee seines Landes repräsentiert.
Deshalb unterstützt er einen ukrainischen Olympiaboykott, sollten Russland und Belarus in Paris dabei sein.
Ein Boykott ist die schlechteste Option, aber es ist die finale Option.
International aber hoch umstritten, vor allem weil Russland so den Sport weiter propagandistisch ausschlachten könnte. Für Jutta Braun, Sporthistorikerin am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung Potsdam, beenden solche Boykotte zwar keine Konflikte, aber sie seien nicht wirkungslos.
Boykotte agieren ja immer eher auf einer symbolischen Ebene.
Das sei schon während der Olympischen Spiele in den 1980er Jahren so gewesen, als erst westliche Staaten die Spiele in Moskau und 4 Jahre später sowjetische Länder jene in Los Angeles boykottiert haben. Und es könne jetzt wieder so sein, wenn die internationale Konkurrenz bei Olympia fehle.
Das sind ja Sachen, die kann man auch in einem Staatsfernsehen nicht rausretuschieren. Also, dass man merkt, wir werden hier als Nation, als Staat boykottiert, hat ja auch ein Signal an die Bevölkerung. Und gerade in einem so abgeschotteten Land, wie Russland es im Moment wieder ist, ist das natürlich auch kein unwesentlicher Faktor.
Für einen solchen Effekt müssten neben der Ukraine aber auch viele westliche Länder den Spielen in Paris fernbleiben. Was schon allein deshalb kompliziert ist, weil Frankreich als wichtige Nation Ausrichter der Spiele ist. Beim Deutschen Olympischen Sportbund heißt es auf Nachfrage, ob man die Spiele ebenfalls boykottieren würde, werde derzeit noch nicht diskutiert. Und die USA haben in den vergangenen Tagen signalisiert, den Kurs vom IOC zur Rückkehr russischer AthletInnen nicht zu blockieren. Einer, der bei Olympia in Paris gern dabei wäre, ist Andrei Govorov. Der ukrainische Schwimmer ist aktuell Weltrekordhalter über 50 Meter Schmetterling und wäre ein Favorit auf olympisches Gold. Aber das ist für ihn Nebensache.
Ich würde jede Möglichkeit aufgeben, eine Medaille zu gewinnen, wenn dafür Kinder in meiner Heimat überleben.
Einen Boykott würde er unterstützen. Verständnis, warum ausgerechnet sein Heimatland den Spielen fernbleiben sollte, hat er aber nicht.
Wir sind doch die Opfer in diesem Krieg, aber derzeit sieht es für mich andersherum aus.
Gegen russische oder belarussische Sportler anzutreten, kann er sich nicht vorstellen. Es gehe ihm dabei nicht darum, eine Nationalität pauschal von den Spielen auszuschließen, fügt er hinzu.
Wir sind nicht gegen bestimmte Pässe, aber dagegen, dass Russland sportliche Erfolge im Inland als Sieg verkauft.
Eine Gefahr, die auch Christoph Wieschemann sieht, Anwalt für Sportrecht aus Bochum. Ein weiterer Ausschluss russischer AthletInnen vom internationalen Sport kann rechtlich aber umstritten sein, denn die Rechtsgrundlage dafür sei wackelig.
Es gibt natürlich olympische Werte, auch in der Olympischen Charta stehen die Ziele drin. Da ist unter anderem von Gewaltfreiheit, von Antidiskriminierung und so weiter und so fort die Rede. Gegen alles das hat der russische Staat fraglos verstoßen. Das Nationale Olympische Komitee und insbesondere der einzelne Athlet hat dagegen noch nicht verstoßen.
Gleichzeitig gäbe es durch das Sportfördersystem aber eine große Abhängigkeit zwischen den AthletInnen und dem Staat. Die Entscheidung, in der Boykottfrage erstmal auf Zeit zu spielen, sei deshalb
ein ziemlich cooler Move vom ukrainischen Nationalen Olympischen Komitee. Ich hatte den Eindruck, die waren gut beraten, dass sie möglicherweise versuchen, im Wissen um die Schwäche ihrer gegenwärtigen Rechtsposition, sich erstmal andere nationale olympische Komitees auf ihre Seite ziehen wollen, die dann gleichermaßen sagen, wenn Russland und Belorussland einschließlich ihrer Athleten antreten, dann boykottieren wir. Und das könnte möglicherweise eine solche Zwangslage herstellen, dass dann das IOC mit dieser Situation konfrontiert sagen könnte, dann müssen wir einfach die Nation und auch die Sportler ausschließen, die der Störung am nächsten liegen. Und das sind eben Russen und Belorussen.
Eine Androhung zum Boykott, die letztendlich erfolgreich sein könnte. Es wäre nicht die erste, wie die Sporthistorikerin Jutta Braun erklärt.
Eine erfolgreiche Boykottdrohung war beispielsweise 1972 bei den Spielen in München. Haben afrikanische Staaten damit gedroht, sie kämen nicht, wenn Rhodesien an den Start geht, aufgrund der rassistischen Politik. Und das war erfolgreich. Also diese Drohung war erfolgreich. Manchmal muss man gar nicht den Boykott durchführen, sondern eine Drohung reicht aus.
Historikerin Jutta Braun war das zuletzt im Beitrag von Christian von Stülpnagel. Das Internationale Olympische Komitee mit dem deutschen IOC-Präsidenten Thomas Bach plant also den aktuell noch suspendierten russischen und belarussischen Sportlern die Rückkehr in den Weltsport als neutrale Athleten unter gewissen Bedingungen zu ermöglichen. Bei den Asienspielen im kommenden Herbst, die als Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris gelten, dürfen voraussichtlich neutrale AthletInnen teilnehmen. Die aktuellen Sanktionen seien rechtlich nicht haltbar, argumentiert Bach mit Verweis auf Menschenrechtsanforderungen der Vereinten Nationen und auch der Olympischen Charta. Doch stimmt das? Das wollte ich von Professor Viktor Winkler wissen. Er ist Wirtschaftsanwalt und Sanktionsexperte.
Zunächst mal sollte man sich so klar wie möglich bewusst machen, dass es sich überhaupt nicht um Sanktionen handelt. Sanktionen sind ein ganz spezifisches und ein sehr, sehr scharfes rechtliches Instrument. Und nur Staaten haben das Recht, dieses Instrument einzusetzen. Leider meinen seit dem Beginn des Krieges letztes Jahr die unmöglichsten Stellen auf dieser Welt, sich zu Sanktionsproduzenten aufspielen zu können. Und damit sind wir eigentlich schon beim Kern des Problems, dass wir im Jahr 2023 klären und erklären müssen, dass Diskriminierungen immer rechtswidrig sind. Egal, ob die Guten oder die Bösen diskriminieren. Dass es sich also hier bei den Ausschlüssen aufgrund der Nationalität sämtlich und ausschließlich um klare und schwerwiegende Rechtsbrüche handelt. Dass wir das überhaupt gemeinsam diskutieren müssen, das ist aus meiner Sicht sehr, 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 sehr problematisch und sehr schade. Gerade wenn ich höre, dass Sportrechtsverbände, dass eine Innenministerin dieses Handeln noch gutheißen, es zeigt jedenfalls eine besorgniserregende Politisierung des Rechts, das kann man, glaube ich, sagen, weltweit in diesen Tagen. Es zeigt aber auch, wie sehr uns in diesem Land Deutschland offenbar auch der Rechtsunterricht fehlt, also das Fachrecht in der Schule fehlt, weil nämlich offenbar Juristen, wie ich, erklären müssen, dass selbstverständlich die Diskriminierung von Athletinnen und Athleten aufgrund ihrer Ethnie und oder aufgrund der Nationalität natürlich verstoßen gegen die Olympische Charta, vor allem aber natürlich verstoßen gegen sämtliche Menschenrechtskonventionen der UN, von der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte über den sogenannten UN-Sozialpakt, den UN-Zivilpakt bis hin zu praktisch jeder Gleichbehandlungsregelung aller hier beteiligten, jedenfalls westlichen Staaten. Und dass Herr Bach, der immerhin mal über das Bundesverfassungsgericht ja promoviert hat, dass er einen solchen schamlosen Bruch des Rechts überhaupt befördert hat im letzten Jahr, das ist für mich schon besorgniserregend und sollte zu denken geben.
Wenn aber genau dann diese, ich nenne es denn jetzt mal bewusst nicht Sanktionen, sondern Teilnahmeverweigerungen nicht rechtens sind, welche Kontrollinstanzen haben denn dann versagt und müssten jetzt dringend reagieren?
Nun, grundsätzlich ist es ja so, dass die beteiligten Staaten die Adressaten sind all dessen, was ich gerade erwähnt habe. Das heißt, die beteiligten Staaten sind über die UN-Diskriminierungsverbote ja eigentlich hier in der Pflicht aufzuschreien und Maßnahmen zu ergreifen. Das IOC selber ist ja, wie Sie wissen, ein Verein, der in Lausanne sitzt und zunächst mal als privates Unternehmen, als privater Verein natürlich jetzt erstmal nicht direkt diesen Diskriminierungsverboten unterliegt. Also insofern muss man hier sagen, Kontrollinstanzen auf der einen Seite, die Staaten, aber was mir hier ganz besonders fehlt, sind die Kolleginnen und Kollegen, die Juristinnen und Juristen in unserem Land, aber auch in anderen Ländern im Westen. Die sind diejenigen, die hier erklären müssen, warum auch eine gut gemeinte Diskriminierung immer noch eine Diskriminierung ist und warum der Grundsatz gilt, heute die, morgen du. Wenn wir heute die Richtigen in Anführungszeichen diskriminieren und wenn wir das erlauben, dann werden, wenn die Kräfteverhältnisse sich ändern, vielleicht morgen andere und dann die Falschen diskriminiert. Und diese Einsicht, die klarzumachen, das hätten eigentlich ja, Juraprofessorinnen und Juraprofessoren, juristische Verbände machen müssen, dass die Gerichte, wenn sie hier beteiligt gewesen wären, natürlich in der Pflicht gewesen wären, das steht natürlich außer Frage.
Sie sagen, auf der einen Seite fehlt der Aufschrei der Fachkolleginnen und Kollegen, also die Kenntnis offenbar. Gibt es aber möglicherweise auch noch aus Ihrer Sicht Lücken beispielsweise in den Statuten oder ist das internationale Sportrecht gut vorbereitet auf derartige Ausnahmesituationen?
Das ist eine sehr wichtige Frage, weil ich bis jetzt oder zumindest bis vor Beginn dieses Angriffskrieges gesagt hätte, wir brauchen dort bestimmt nichts. Das heißt, die rechtlichen Grundlagen waren ja völlig ausreichend, ganz offensichtlich, um Diskriminierung in dieser Art zu verhindern. Jetzt sehe ich das anders. Offenbar haben auch die rechtlichen Grundlagen nicht ausgereicht. Es gibt ja auch eine Symbolfunktion von Recht. Also mit anderen Worten, offenbar müssen wir in den jeweiligen rechtlichen Fundamenten, insbesondere in der Charta, müssen wir hier Elemente aufnehmen, die Handlungen wie die, die wir jetzt erlebt haben, übrigens weltweit, die diese verhindern und besser verhindern, als sie das bisher getan haben. Und vielleicht brauchen wir auch ein Verbandsklagerecht, vielleicht brauchen wir auch eine Erweiterung von Klagemöglichkeiten von Betroffenen oder eben auch von Verbänden, die für diese Betroffenen dann klagen. Wobei ich auch sagen muss, dass natürlich die Menschenrechtsorganisationen auch in diesem Punkt bisher besorgniserregend still geblieben sind. Aber dennoch, ja, man könnte in der Tat in diese Richtung denken. Es ist schade, dass wir das offenbar brauchen, aber wir scheinen es zu brauchen.
IOC-Präsident Thomas Bach ist ja selber Jurist. Er müsste ja eigentlich dann auch wissen, dass er seit einem Jahr gegen Recht verstößt mit diesen Diskriminierungen, mit den Maßnahmen, den Sperren gegen russische und belarussische AthletInnen. Er hat ja zwei UN-ExpertInnen zitiert, die das IOC dazu drängen, die Nichtdiskriminierung von Athleten aufgrund von deren Nationalität sicherzustellen. Warum jetzt diese Wolte, warum jetzt diese Reaktion, dass er quasi das IOC an die Seite der UN stellt?
Also zunächst muss man ja bedenken, dass es sich um eine Empfehlung handelt. Das heißt, der Weg, den das IOC gegangen ist, war ja richtigerweise nicht der, dass man gesagt hat, wir fordern von euch Verbänden und Sportlerinnen und Sportlern jetzt zu diskriminieren, sondern man hat eine Empfehlung abgegeben. Und deswegen ist rechtlich das immer zweigeteilt zu sehen. Also die eine problematische Seite ist, diese Empfehlung zu geben. Und die andere Seite ist natürlich, diese Empfehlung in der Weise zu folgen, dass man dann die eigentliche, die diskriminierende Handlung vollführt. So. Und im Hinblick darauf, dass das IOC nur das Erste, also nur die Empfehlung gemacht hat, ist es natürlich für das IOC leichter, jetzt eine wie ja jetzt alle sagen, 180-Grad-Wende zu vollziehen, weil man ja sozusagen nur jetzt die Empfehlung zurückziehen muss. Man muss aber natürlich sagen, dass wir, was das IOC anbelangt, ja immer noch nicht eine hundertprozentige Rechtmäßigkeit jetzt auch haben. Das heißt, man folgt zwar diesen Empfehlungen, aber diese Empfehlungen der beiden Kolleginnen von der UN, diese Empfehlungen sagen ja, es ist hart rechtswidrig, was getan worden ist und man muss völlig zurückgehen zu dem, wie es vorher, wie es in der Normallage war. Und von dem, was ich jetzt bisher weiß, wird das IOC ja nicht 180 Grad in der Weise zurückgehen und sagen, ihr müsst jetzt die Diskriminierungen sofort stoppen und müsst jede verbliebene Diskriminierung auch rückgängig machen, sondern man signalisiert ja nur eine politische Wende. Also mein Punkt ist, das reicht aus rechtlicher Sicht nicht aus. Politisch ist es verständlich, dass man da durchaus behutsam vorgehen will, aber rechtlich reicht das natürlich nicht aus. Die Botschaft müsste eigentlich vom IOC lauten, ab sofort muss jeder Anschein einer Diskriminierung wegen der Herkunft, wegen der Nationalität, wegen der Ethnie vermieden werden und alle verbliebenen Reste, die zu einer Diskriminierung führen können, müssen aufgehoben, müssen rückgeführt werden.
Sie haben ja die politische Wirkung des Sports schon öfter in diesem Interview jetzt angesprochen und auch in der Geschichte hat der Sport ja immer wieder für Annäherungen verfeindeter Parteien gesorgt, mal mehr, mal weniger nachhaltig und so dann Wege hin zu politischer Annäherung geebnet. Chinas Ping-Pong-Diplomatie beispielsweise mit Hilfe des Tischtennissports. Sehen Sie die reelle Chance, dass eine Wiederzulassung der suspendierten SportlerInnen aus Russland und Belarus vielleicht auch dazu beitragen könnte, den Frieden in Europa wiederherzustellen oder ist das Wunschdenken?
Nun, für mich als Jurist ist natürlich immer ein bisschen fraglich, ob man über den Sport diese Dinge befördern kann. Ich persönlich sehe auch durchaus kritisch die Idee einer Neutralität des Sports. Ich glaube, wenn man die letzten zwei Jahrhunderte nimmt mit den großen Sportereignissen, dann merkt man immer, das Gegenteil ist der Fall. Die Neutralität, die vermeintliche politische Neutralität des Sportes ist eigentlich ein Mythos. Insofern glaube ich einerseits nicht daran, dass Sport politisch neutral ist, glaube aber andererseits auch nicht daran, dass man allein über die Reintegration sozusagen ein Umdenken, sei es in der russischen Gesellschaft, sei es in der russischen Oligarchie, sei es in der politischen Führung Russlands, dass man da zu einem Umdenken führt. Nur, das muss auch nicht notwendig sein. Man kann also diese Diskussion aus meiner Sicht nicht abwürgen, indem man sagt, naja, ihr erreicht ja damit nichts. Manchmal ist es auch wichtig, politische Signale zu senden. Überlegen Sie, wie wichtig in den 30er, in den 40er Jahren politische Signale waren, auch wo man vielleicht nicht helfen konnte weltweit. Ich glaube also, diese Diskussion ist legitim, die sollte weitergeführt werden und sie sollte dort enden, wo es um das Diskriminierungsverbot geht. Aber wenn man sich davor befindet, also noch nicht diskriminiert, halte ich diese Diskussion für legitim und relativ auch offen in ihren Ergebnissen.
Ordnet hier im Deutschlandfunk Professor Viktor Winkler ein, Wirtschaftsanwalt und Sanktionsexperte. Das ist ein wirklich spannendes und komplexes Thema. Deswegen haben wir auch noch eine längere Version dieses Interviews ins Netz gestellt. Da geht es dann auch noch um die rechtliche Einordnung eines eventuellen Olympiaboykotts. Zu finden auf deutschlandfunk.de/sport. Und wie der FC Bayern München 4:2 beim VfL Wolfsburg heute gewinnen konnte, das schildert Jörg Tegelhütter.
4:2 gewinnt der Rekordmeister aus München beim VfL Wolfsburg und sah dabei eigentlich schon nach 19 Minuten wie der ganz sichere Sieger aus. Doppelschlag von Coman in der 9. und 14. Minute, dazu ein Kopfballtor von Müller in der 19. Alle dachten, das gibt eine richtige Packung für den VfL Wolfsburg. Doch die Niedersachsen wehrten sich, kamen noch vor der Pause durch Kaminski zum 1:3 und drängten dann auf das Anschlusstor. Tolles Solo von Jamal Musiala zum 1:4 aus Wolfsburger Sicht. Zwanberg verkürzte nochmal auf 2:4, doch die Bemühungen versandeten. Gerhards vermeintlicher Anschlusstreffer wurde wegen eines Foulspiels nicht anerkannt. Am Ende gewinnen die Bayern 4:2.
Julian Schmidt heißt der große WM-Hoffnungsträger der deutschen nordischen Kombinierer. Der 23 Jahre alte Oberstdorfer gewann in seiner Heimat und überspurtete dabei auf den letzten 500 Metern die komplette Konkurrenz. Frank Hollmann.
Mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch stürmte Julian Schmid zum Sieg, ließ im Zielsport die starke Konkurrenz aus Österreich und Norwegen hinter sich. Gestern noch war der Oberstdorfer nur auf dem für ihn enttäuschenden 4. Platz gelandet. Heute teilte er sich die Kräfte besser ein. Obwohl der Österreicher Franz Josef Rehrl mit rund einer Minute Vorsprung nach dem Springen in den 10-Kilometer-Lauf gestartet war, schoben sich die drei härtesten Verfolger, darunter Schmid, auf der Schlussrunde immer näher heran, bis zu dem engen Finish und dem Sieg des Oberstdorfers vor seinem Heimpublikum.
Mein Heimweltcup in seinem eigenen Ort zu gewinnen, das ist schon was ganz Besonderes für mich. Es sind so viele Leute, die ich kenne, schon von Kindheit auf eigentlich. Die ganzen Trainer vom Skiclub und so sind alle da. Und das ist natürlich mega, dass ich hier gewinnen konnte.
Außer Julian Schmid schaffte es kein Deutscher in die Top 10. Jakob Lange und Erik Frenzel landeten auf den Plätzen 11 und 12. Die anderen Deutschen kamen abgeschlagen ins Ziel. China-Olympiasieger Vinzenz Geiger hatte wegen einer Erkältung auf den Start verzichtet. 2 Wochen vor der nordischen Ski-WM in Slowenien.
Langsam geht es etwas aufwärts mit den deutschen Skispringern. Beim Weltcup in Willingen dominierte zwar erneut der Norweger Halvor Egner Granerud, aber es zählen ja auch Top-10-Ergebnisse. Platz 9 beispielsweise für Markus Eisenbichler.
Ja, es ist halt immer schwierig, wenn du extrem schwierig in die Saison startest und dann Tournee total verkackst. Ja, dann fang das Rad zum Drehen an und jeder sucht irgendwo was und auch die Trainer werden nervös, ist ja klar. Und dann kommt Unruhe rein. Aber jetzt sind wir wieder auf einem guten Weg, da wo wirklich die Ruhe drin ist. Und das merke ich auch, speziell die Trainer sind entspannter, obwohl jetzt kein Podest ist und so. Und natürlich haben wir den Anspruch zu gewinnen, aber wir können nicht von 0 auf 100 starten. Von dem her müssen wir Schritt für Schritt weitermachen. Und das Ziel ist die WM, dass wir da gut performen.
Im thüringischen Wintersportzentrum Oberhof beginnen in wenigen Tagen die Biathlon-Weltmeisterschaften. Gerade vor einer Woche sind ja dort die Rodel-Weltmeisterschaften zu Ende gegangen. Ein jetzt bekannt gewordener Prüfbericht des Thüringer Rechnungshofes zum Zweckverband Thüringer Wintersportzentrum Oberhof zeigt erhebliche Beanstandungen auf. Thomas Burschke hat das für Sport Insight und den Spiegel recherchiert. Er erklärt, worum es in dem Prüfbericht genau geht.
Also der Thüringer Rechnungshof hat erhebliche Mängel festgestellt, zum Beispiel, dass bei den Sportbauten in Oberhof eine deutliche Überteuerung vorlag, Rechnungen unvollständig und fehlerhaft waren, die Leistungen von Ingenieuren und Architekten sogar mangelhaft eingeschätzt wurde, die Eignung einiger Beteiligter am Bau zweifelhaft war und es gibt auch ganz konkrete Hinweise auf Korruption. Also das sind schon erhebliche Sachverhalte, die da von den Thüringer Finanzexperten, den Rechnungsprüfern da ins Felde geführt werden.
Wie schätzen Sie die neuen Erkenntnisse der Thüringer Rechnungsprüfer ein?
Also das reiht sich ein in eine lange, sage ich mal, Ex-Oberhof. Da gab es schon mehrfach Korruptionsermittlungen. Der einstige Leiter des Olympiastützpunktes in Oberhof bekam eine Geldauflage vor einigen Jahren. Der Oberhofer Bürgermeister wurde wegen Korruption strafrechtlich verurteilt. Das ist also bei Oberhof, wo ganz viele Millionen Euro auch nach dem Mauerfall und natürlich in den letzten Jahren investiert wurden, also nichts Neues. Alleine für die Sanierung, den Umbau der Kunsteis-Rodel-Rennschlittenbahn und der Biathlon-Arena sind in den letzten 3 Jahren rund 100 Millionen Euro insgesamt investiert worden, sowie in ein paar kleine Teilbereiche noch in der Stadt.
Nun hat Oberhof ja vor den anstehenden Biathlon-Weltmeisterschaften auch massiv in den Ausbau der Kunstschneeinfrastruktur investiert, auch weil der Klimawandel in den Mittelgebirgslagen im Thüringer Wald in den vergangenen Jahrzehnten keine Schneesicherheit mehr garantiert. Wie bewerten Sie dies in diesem Zusammenhang?
Also es ist leider so, dass die Klimaexperten und auch die wissenschaftlichen Daten einfach dafür sprechen, dass in den nächsten Jahrzehnten der Winter in den Mittelgebirgen fast nicht mehr, also mit Schneesicherheit zu verbinden ist. Und da wäre es vielleicht besser gewesen, wenn wir alle immer über Nachhaltigkeit reden, dort vielleicht zu sagen, wir verabschieden uns von dieser langen Wintersporttradition, eben weil die Schneesicherheit nicht mehr vorhanden ist. Und was hat Oberhof getan? Man hat massiv in den Ausbau der Kunstschneeinfrastruktur investiert. Man hat sogar eine große Schneelager- und Produktionshalle gebaut. Insofern sind die Umweltschützer da auch alles andere als begeistert. Sie kritisieren auch die hohe Flächenversiegelung durch die Sportstätten. Es wurden Wasserspeicherseen gebaut, Kühlaggregate installiert, auch Parkplätze für den ganzen Biathlon-Dross mit den Wachstrucks und so weiter verbrauchen unwahrscheinlich viel Fläche. Und das immer nur für ein großes Event, also in dem Fall in diesem Jahr die Biathlon-Weltmeisterschaft und sonst der Biathlon-Weltcup Anfang Januar.
Rechnungsprüfer haben WM-Gastgeber Oberhof im Visier. Thomas Burschke hat dort recherchiert. Rechtzeitig zum Saisonhöhepunkt findet Francesco Friedrich seine Form wieder und liefert das erhoffte Gold im Viererbob. Philipp Hofmeister berichtet.
Francesco Friedrich hat sein erträumtes goldenes Happy End zum Abschluss dieser Weltmeisterschaften in den Natureiskanal von St. Moritz gezimmert. Ein lange, extrem enges Rennen im großen Schlitten entschied Team Friedrich nach 4 Läufen dann doch recht souverän für sich. Der Bob-Dominator aus Pirna holt damit sein insgesamt 12. WM-Gold.
Hier in St. Moritz im Viererbob bei der WM zu gewinnen, ist schon was echt Besonderes. Mit dem Team hinter mir, die mir jetzt die letzten 4 Wochen den Rücken freigehalten haben, dass ich mich gut erholen kann. Die Jungs waren sehr motiviert am Start und deswegen haben wir das gut runtergebracht und sind echt froh, dass es gereicht hat.
69 Hundertstelsekunden Vorsprung hatten Friedrich und seine Anschieber Thorsten Magis, Candy Bauer und Alexander Schüller im Ziel auf Brad Hall aus Großbritannien und den Letten Emils Tsipulis. Aber speziell Hall hatte Francesco Friedrich mit seinem extrem schnellen Schlitten lange im Nacken gesessen. Vor dem letzten Lauf betrug Friedrichs Vorsprung gerade mal 8 Hundertstel. Ein erneut bärenstarker Start und die beste Linie brachte Team Friedrich dann aber verdientermaßen den WM-Titel. Zweierbob-Champion Johannes Lochner verpasste als 4. die angepeilte Medaille genauso wie Christoph Hafer auf Platz 6. Juniorenweltmeister Nico Semmler wurde 8., freute sich aber genau wie alle anderen deutschen Piloten im Auslauf für und mit Rekordweltmeister Francesco Friedrich.
Hier kommen 5 aktuelle Eishockey-Ergebnisse vom 50. Spieltag. Berlin bezwingt Augsburg 4:2. Frankfurt schlägt Wolfsburg 4:3. Ingolstadt verliert 1:2 nach Verlängerung gegen Mannheim. München gewinnt gegen Bremerhaven 5:2 und Düsseldorf schlägt Nürnberg mit 6:2. Auch eine Woche nach den Weltmeisterschaften zeigen sich die deutschen Rodler weiter stark in Form. Die Ergebnisse vom Weltcup in Altenberg kennt Thomas Kunze.
Schon wieder ein Heimerfolg für die deutschen Rodler. Dieses Mal freute sich Max Langenhahn über seinen insgesamt 3. Weltcupsieg. Der Thüringer setzte in beiden Läufen die Bestzeit und nach seiner auskurierten Handverletzung lief es auch am Start wieder optimal. Im Eiskanal unterliefen dem 23-Jährigen, der auf sehr gutem Material unterwegs war, keine Fehler und so stand am Ende ein komfortabler Vorsprung von mehr als 2/10 Sekunden auf den Italiener Dominik Fischnaller auf der Anzeigetafel. Rang 3 holte sich Felix Loch, der das starke deutsche Ergebnis abrundete. Zum Abschluss der Weltcuptage von Altenberg holte sich dann die deutsche Teamstaffel Rang 2. Julia Taubitz, die als erste in die Bahn ging, hatte 2 Kurven vor der Wechselmarke Schwierigkeiten, die Spur zu halten. Der Rückstand war danach für Max Langenhahn und das Doppel Toni Eggert-Sascha Benneken nicht mehr aufzuholen. Und das, obwohl beide Schlitten extrem sauber fuhren. Besser und konstanter war das Team Österreich unterwegs, das sich letztlich mit dem kleinen Vorsprung von 98.000 Sekunden den ersten Saisonsieg holte.
Am Rande dieses Weltcups in Altenberg diskutieren auch die Rodler über die aktuelle Kontroverse, ob Athletinnen aus Russland und Belarus unter bestimmten Umständen wieder als neutrale Athleten an Wettbewerben teilnehmen können sollen. Rennrodler Felix Loch meint nein und entwirft im Deutschlandfunk Sportgespräch dieses Szenario.
Ich nehme mal das Beispiel Biathlon her. Ich finde das so krass, wenn die dann zum Schießstand laufen sollten und stehen dann nebeneinander, haben beide eine Waffe in der Hand und nur, man muss es halt sagen, 1000 Kilometer in Richtung Osten findet gerade ein Krieg statt in der Ukraine. Das kann nicht funktionieren, dass die zusammen dort nebeneinander dastehen. Das ist unvorstellbar meiner Meinung nach und solange das sich nicht ändert und dieser Krieg nicht beendet ist, können diese Sportler nicht bei irgendwelchen internationalen, also egal was wir für Wettkämpfe haben, einfach teilnehmen.
Das komplette Sportgespräch gibt es als Podcast jederzeit und überall abrufbar, auch in unserer Audiothek oder nachher zur guten Nacht um 23.30 Uhr hier im Programm. Dann geht es auch um das Kinderhilfswerk Plan International, das der Rodelweltmeister Felix Loch wie viele andere SportlerInnen mit unterstützt. Vielleicht sind sie Ihnen an diesem Wochenende ja auch aufgefallen bei den Sportübertragungen im Fernsehen. Die großen Plakate von Plan International, die in Willingen beim Weltcup am Rand der Skisprungstanze standen, mit dem Aufruf, geben Sie Mädchen die Chance, sich frei zu entfalten. Oder Sie haben vielleicht das blau-weiße Logo des Charity-Partners wahrgenommen, das die Skispringerinnen auf ihren Startnummern hatten. Plan International ist ein gemeinnütziges Kinderhilfswerk, das sich schon seit 80 Jahren auch mit Unterstützung des Bundesentwicklungsministeriums und Auswärtigen Amts engagiert. Für Kinderrechte und Kinderschutz, für Bildung und politische Teilhabe, für Gleichberechtigung. Der Deutsche Leichtathletikverband macht dabei mit, der Deutsche Skiverband auch, aber auch viele Individualsportler, betont Katharina Hofmann von Plan International.
Viele unserer SportbotschafterInnen haben ein Patenkind, das sie unterstützen. Das heißt, dass sie einen monatlichen Beitrag zahlen. Und diese Spenden, die sie da leisten, die kommen eben diesem Patenkind aber nicht nur zugute, sondern auch seiner Familie und seiner Gemeinde. Das heißt, wir verwenden diese Gelder, um in den Gemeinden der Patenkinder wichtige Hilfsprojekte umzusetzen, die dann den Menschen vor Ort zugutekommen. Also es kann zum Beispiel sein, dass man einen Workshop umsetzt zum Thema Gleichberechtigung, sexuelle und reproduktive Rechte, dass die Kinder, insbesondere Mädchen, darüber aufgeklärt werden, was für Rechte sie überhaupt haben. Aber wir engagieren uns auch in Regionen, wo der Klimawandel stark schon bemerkbar ist und unterstützen die Menschen vor Ort, dass sie Zugang zu sauberem Trinkwasser bekommen, indem wir Brunnen sanieren. Oder ja, sie auch schulen in nachhaltiger Landwirtschaft beispielsweise, dass sie eben ja dem Klimawandel etwas besser trotzen können und sich da gut aufstellen können für die Zukunft.
Leichtathletin Tanja Pinto engagiert sich ja auch beispielsweise als Patin, ebenso Fußballnationalspieler Robin Gosens und Karateka Sophia Wachter. Und die kam ja von ihrer Reise mit dem Deutschen Karateverband nach Kamerun sogar mit eigenen Ideen wieder.
Sie interessiert sich generell sehr für unsere Arbeit weltweit und hat uns dann angesprochen und gefragt, ob sie nicht ein Projekt sich angucken könnte in Kamerun. Und das haben wir dann auch gemeinsam mit dem Team vor Ort möglich gemacht, dass Sophie da eine Schule besuchen konnte, sich anschauen konnte, was dort erreicht werden konnte. Unter anderem ist da ein Zugang zu saurem Trinkwasser und auch geschlechtergetrennte Toiletten errichtet worden. Aber sie hat dann auch selbst gesagt, dass sie vielleicht gerne einen Selbstverteidigungskurs machen würde mit ein paar Mädchen vor Ort. Und auch das konnten wir dann umsetzen. Und die Erfahrung, die sie da gemacht haben, das war auch sehr, sehr spannend für uns. Und das war super schön, dass sie diese Idee hatte und wir das auch umsetzen konnten mit ihr.
Warum ist es Ihnen wichtig, dass gerade auch SportlerInnen Patenschaften übernehmen und Botschafter von ihren Projekten sind?
Der Sport transportiert einfach extrem viele Emotionen und SportlerInnen, die haben Fans, die hinter ihnen stehen und die wirklich an sie glauben und die begeistert von ihnen sind und die sie auch als authentische Menschen wahrnehmen. Und deswegen ist das für uns einfach ein super tolles Umfeld, wenn sich diese SportlerInnen entscheiden, sich für uns zu engagieren, unsere Botschaft in die Welt zu tragen. Und da geht es gar nicht nur darum, dass sie eine Patenschaft übernehmen, sondern einfach auch ihre Reichweite, die sie ja haben, nutzen, um darüber aufzuklären, was wir als Kinderrechtsorganisation machen und wie wichtig das ist, dass wir da auch Unterstützung bekommen. Und ja, es zeigt sich auch einfach in unserer Arbeit, dass die Menschen, die sportbegeistert sind, die diesen SportlerInnen folgen, ihre Karriere verfolgen, dass die auch sehr sozial engagiert sind und dann auch offen sind und sich interessieren und dann gegebenenfalls auch uns unterstützen.
Einer der Partner, mit dem sie schon seit über 10 Jahren zusammenarbeiten, ist der Deutsche Leichtathletikverband und Leichtathletik-Fans, die zuletzt vielleicht beim ISTAF in Berlin waren. Die haben ihre Arbeit möglicherweise auch schon unterstützt, ohne es vielleicht zu wissen.
Da ist es so, dass sich das ISTAF überlegt hat, Honig zu verkaufen. Die unterstützen nämlich ein Projekt von uns in Sambia. Auch das setzt sich dafür ein, dass Menschen für den Klimawandel gerüstet sind. Und unter anderem ist eine Komponente von diesem Projekt, dass die Menschen dort in der Imkerei geschult werden. Und diesen Honig lässt das ISTAF im Odenwald produzieren. Das ist ein Biohonig, verkauft diesen Honig auf den Events. Und alle Einnahmen, die dort gemacht werden, fließen dann in das Projekt und da rein, dass die Menschen in Imkerei geschult werden können.
Sportler als Leitfiguren und Spendensammler, Sportverbände als Projektpartner und dann spielt der Sport aber auch noch eine andere Rolle, eine bedeutende für ihr Engagement. Inwiefern?
Genau, also Sport spielt jetzt nicht nur in unserer Kommunikation mit BotschafterInnen, die wir hier haben, eine Rolle, sondern eben auch, dass wir in einigen unserer Projekten weltweit eine sportliche Komponente integriert haben. Das heißt, dass wir Mädchenfußball ermöglichen, also Mädchen in Ghana Fußball ermöglichen. Das Projekt ist schon ausgelaufen, aber das ist eins, das ich als Beispiel nennen kann und ihnen damit vor allem Sichtbarkeit schaffen, also Sichtbarkeit auch in ihren Familien, in ihren Gemeinden, aber auch Selbstvertrauen geben. Und diese Projekte sind immer noch verbunden mit ja auch Workshops, die den Mädchen sagen, was für Rechte sie eigentlich haben. Und in dieser Kombination werden sie bestärkt, dass sie genug Selbstvertrauen haben, ihre Stimme zu nutzen und auch ihre Rechte einfordern zu können. die sie auch erstmal kennen müssen, um sie einfordern zu können. Deswegen ist Sport eben auch in unserem Projekt eine wichtige Komponente, weil es eben auch wichtige Themen wie Gleichberechtigung spielerisch transportieren kann. Also wir haben auch Projekte, wo Mädchen und Jungen gemeinsam Sport machen und dann eben lernen, miteinander sich zu tolerieren, Toleranz lernen, Respekt und eben auch wichtige Themen transportiert bekommen, dass sie eben gleichwertig sind und gleichberechtigt aufwachsen dürfen.
Katharina Hofmann von der Kinderrechtsorganisation Plan International war das. Sie hat deutlich gemacht, wie AthletInnen, Sportverbände und der Sport an sich helfen, Kinder in vielen Bereichen weltweit zu unterstützen. Eine Großraumdiskothek in der Nähe von Leipzig ist heute Abend zur Boxarena umfunktioniert. Ostdeutschland kämpft, heißt das ausverkaufte Kampfsport-Event, das schon im Vorfeld für Kritik sorgte. Einige der Kämpfer werden der Neonazi-Szene zugerechnet. Robert Klaus kommentiert den Kampfsport im männerbündischen Gewaltmilieu.
Muskulöse, grimmig dreinschauende Männer prägen das Plakat der Veranstaltung Ostdeutschland kämpft, die heute Abend im Sachs-Dölzig bei Leipzig begonnen hat. Es werden Bärnackelkämpfe ohne schützende Handschuhe angekündigt. Einige Athleten recken ihre Fäuste, ein Großteil ist tätowiert. In der Mitte brüllt ein Kämpfer in die Kamera. Er trägt den Leitspruch der Waffen-SS, Ruhm und Ehre, groß auf seinem Schlüsselbein und macht aus seiner Zugehörigkeit zur Neonazi-Szene keinen Hehl. Rechtsextremismus hat gewissermaßen Tradition im sächsischen Kampfsport. Schon die militante Gruppierung Hooligans, Nazis, Rassisten, kurz HU-NA-RA, trainierte ihre Kampffähigkeiten zwischen Chemnitz und Zwickau in den 1990er und 2000er Jahren. Aus der extrem rechten Leipziger Hooligans-Szene wiederum entstand das Kampfsportstudio Imperium Fight Team, welches bis 2016 eine eigene Eventreihe betrieb. Für die Messestadt listet das Portal Chronik.LE ganze 6 Gyms auf, die von extrem rechten Kämpfern frequentiert werden. Die Security-Firma Black Rainbow, zu deren 30-jährigem Bestehen nun Ostdeutschland kämpft, stattfindet, entstammt genau diesen Kreisen. Schon auf dem Plakat zum ersten Event 2013 waren jener Träger des Tattoos Ruhm und Ehre und weitere Kämpfer aus dem Milieu abgelichtet. Zweifellos besitzt Kampfsport auch gesellschaftliche Potenziale, wenn er von ausgebildeten Personen mit pädagogischem Anspruch im richtigen Umfeld ausgeübt wird. Das intensive körperliche Lernen, die Erfahrung von Sieg und Niederlage sowie der Respekt vor körperlichen Grenzen bietet dieser Sport wie kaum ein anderer. Allerdings ist dies lediglich die eine Seite der viel zitierten Medaille. Denn auf der anderen finden sich bedeutende Risiken, wenn Kampfsport in menschen- und demokratiefeindlichen Milieus trainiert wird. Hier dient er dazu, sich für gewalttätige Straftaten aufzurüsten. Wenig überraschend waren noch einige der auf dem Plakat abgebildeten Kämpfer an gewalttätigen Vorfällen beteiligt, unter anderem am Angriff auf Leipzig-Connewitz im Januar 2016, als über 200 Neonazis und Hooligans durch den Stadtteil randalierten. Obendrein verheimlichen an dem Event Ostdeutschland kämpft beteiligte Kampfsportstudios kaum ihre Gesinnung. Das Bushido Sportcenter beispielsweise betreibt seine Räume in dem Leipziger Shoppingtempel Paunsdorf Center und bewarb sein Angebot mit dem Slogan: Die einen nennen es Mobbing, wir nennen es Training. Sollen derlei Worte für einen pädagogischen Anspruch stehen? Oder stellen sie nicht vielmehr eine Variante des extrem rechten Grundsatzes »Leben ist Kampf« dar? Auf dem Event »Ostdeutschland kämpft« trifft sich ein Milieu aus Neonazis, Hooligans und rockernahen Security-Firmen, für das Männlichkeit, Rassismus und Gewalt untrennbar zusammengehören. Es ist kein Zufall, dass sich nicht eine einzige Frau oder Person of Color auf dem Plakat befindet. Sächsische Behörden und Politik, Zivilgesellschaft und Sport sollten sehr genau hinsehen, welche Rolle derlei Kampfsport-Events für das männerbündische Gewaltmilieu im Freistaat spielen.
Ostdeutschland kämpft, der Kommentar zu dem Kampfsport-Event in Leipzig kam von Robert Klaus. Der SC Magdeburg hat sich in einem wahren Handballdrama beim THW Kiel das letzte Ticket für die Finalrunde um den DHB-Pokal gesichert. Finn Ole Martins.
Besser kann man es gegen den THW Kiel nicht spielen. Was der SC Magdeburg in der ersten Hälfte dieses Pokalkrimis zeigte, dafür ist das Wort überragend erfunden worden. Zwischenzeitlich führte Magdeburg mit 6 Toren. Mitverantwortlich dafür Kai Smeets, angetrieben von dem starken Niederländer, der 9 Tore erzielte, war die Frage erlaubt, wie sollte das eigentlich noch schief gehen? Doch der THW Kiel kam tatsächlich zurück und schaffte es nervenstark mit 29:29 in die Verlängerung. Da hatte aber der SCM die besseren Nerven, der dann am Ende auch verdient mit 35:34 in der Verlängerung gewann.
Neben Magdeburg hoffen auch die SG Flensburg-Handewitt, die Rhein-Neckar-Löwen und der TBV Lemgo-Lippe auf den Triumph im Finalturnier. Sport am Sonntag geht damit zu Ende. Ich bin Astrid Ravohl und sage Danke an das gesamte Sport- und Technikteam und an Sie fürs Zuhören. Nachher zum Sportgespräch hören wir uns dann gerne wieder.